Live in Mixtapes. Hallo hier auf Seite B unseres Mixtapes zu Kurt Cobain. Beim letzten Mal haben wir versucht, uns Kurt Cobain und seiner Musik ein Stück anzunähern. Dies gemeinsam mit David Hebenstreit, aka Sir Tralala, profilierter Indie-Musiker, der jahrelang das jährlich stattfindende Kurt Cobain Tribute in Wien kuratiert hat und bei dem bereits Acts wie Wanda oder Voodoo Jürgens aufgetreten sind. Das Tribute wird natürlich auch heuer anlässlich des 30-jährigen Todestags von Cobain stattfinden. Passenderweise im Wiener U4, in dem Nirvana 1989 aufgetreten sind. Heute auf Seite B geht es mit unseren Erinnerungen an den Meister weiter. Spezielles wird passieren. Unser Gast, der Sir, wird uns exklusiv eine Nirvana-Cover-Version vorspielen und wir werden zwei Karten für das Cobain-Tribute am 5.4. im U4 verlosen. Aber Achtung, die Frage, die wir im Laufe der nächsten Stunde stellen werden, ist nicht leicht zu beantworten und konfus wie wir sind, wenn wir über Musik sprechen, die uns begeistert, es wird möglicherweise gar nicht mal so leicht sein, überhaupt die Frage aus dem Gespräch herauszufiltern. Aber wer das alles schafft, wird sich die Karten redlich verdient haben. Aber beginnen tun wir jetzt mal mit einem Liederwunsch von Lukas. Lithium von Nevermind. Bitte, Loki.
Aber das ist für mich irgendwie ein Schlüsselsong. Also Lithium, ich glaube, da geht es irgendwie so um eine Mischung aus Religion, und Religion ist eigentlich der Ersatz für Psychopharmaka. Und Religion generell so als Opium fürs Volk, was ja schon Karl Marx irgendwie gesagt hat. Ja, und da geht es um diese Mischung.
Ja. Aber irgendwas braucht man ja, irgendeine genau. Form von Spiritualität oder einen Platz im Kopf, der vielleicht, wo man sich eskapistisch
verausgaben kann, ne?
Ja. Die Welt gestalten. Mhm. Das, was ich halt nicht ganz rational durch rationale Erklärungen funktioniert.
Genau, und der Welt halt Lithium in dem Beispiel. Ne? Also ist, glaube ich, sein Platzhalter für genau das, was er...
Weiß nicht. Hast du schon mal Lithium probiert?
Nein.
Ich auch nicht. mir wollte es mal ein Psychiater verschreiben,
okay,
als ich einen Burnout hatte. Ich habe ihn dann gefragt, ob er mich provozieren will. Er hat immer so streng geschaut. Da habe ich dann streng zurückgeschaut und habe gesagt, Herr Doktor, ich glaube, Sie wollen mich provozieren, dann bin ich wieder nach Hause gegangen.
Du, wir hatten mal eine Episode mit einem Psychiater, da ging es um Depressionen und da hat der Psychiater vorgeschlagen, dass man das Lied spielen, Lithium. Mhm. Und
haben wir das gespielt?
Nein, wir haben dann, Sting hat auch ein Lied über Lithium geschrieben.
Ja.
Das heißt Lithium Sunset, weil Sting war auch, ist bipolar und das wird ja dann oft bipolar verschrieben und ja, also der Psychiater hat gesagt, das kann in gewissen Fällen ganz
funktionieren.
Ein ganz tolles Medikament sein. Ja.
Okay. Machen wir dennoch keine Werbung hier für Psychopharmaka.
Also das ist unglaublich. Die Informationsbreite ist ein Wahnsinn. Wir reden über Nirvana, Kurt Cobain und über Psychopharmaka. Also was man da alles
mitnehmen kann. Naja, das ist doch sehr naheliegend, oder? Künstler und Psychopharmaka. Ja.
Jedenfalls wisst ihr, welches Lied Lithium indirekt angestoßen hat. Da gibt es eine Reprise auf Lithium. Also Lithium hat im Refrain 46 Mal Yeah, Yeah, Yeah. Also es kommen 46 Yeahs vor. Und da gab es einen guten Freund von Kurt Cobain, der hat versucht, das zu toppen. Der hat das so als Herausforderung genommen, einen eigenen Song zu schreiben mit mehr Yeahs im Refrain. Und das ist großer Musiker, Sänger einer großen Band. Michael Stipe. Von R.E.M.?
Ja, und welches Lied?
Man on the Moon. Yeah, 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 yeah.
Ich stelle mir immer vor, wie haben die geprobt? Da sind im Proberaum gestanden und haben gespielt und dann sind sie rausgeflogen beim Lied und dann hat er gesagt, so, jetzt spielen wir alle dort bei Yeah, 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 steigen wir wieder ein. Und jeder hat was anderes gespielt.
Ja.
Monopoly 21, checkers and chess. Yeah, 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 yeah. Mr. Fred Lassie in a breakfast mess. Yeah, 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 yeah. Let's play Twister, let's play Risk. Yeah, 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 yeah.
I'll see you in the... Es bricht dich so auf den Refrain-Akkord runter. Also, dieses Yeah, so wenig Bedeutung das hat, so geil ist dieser Refrain in dem Lied, weil es schön, ja, eine schöne Melodie ist. Und ich glaube, Kurt Cobain, das darf man auch nicht vergessen, grunge und wild und alles irgendwie kaputt, der hatte ein unglaubliches Gefühl für Melodien und war, glaube ich, großer Beatles-Fan. Also das sind alles durchdachte, schöne Melodien, die, vielleicht hören wir das später, wenn man sie nur auf der Gitarre spielt, diese Lieder, die alle eine unglaublich durchstrukturierte...
Und immer auch ein bisschen so Call and Response. Mhm. Ja, also in Wahrheit alle Elemente, die man braucht, um einen guten Popsong zu schreiben. Nur halt sehr negativ.
I'm so happy, 'cause today found my friends in my head. I'm so ugly, that's okay, 'cause so are you. Book on ears, Sunday morning is every day for all I care. And I'm not scared, light my candles in our days, 'cause I found God. Yeah!
Ich muss da jetzt noch eine Sache erzählen, bevor wir weitermachen, nämlich Lithium. Sagt euch was, habt ihr verfolgt die 1992er Video Music Awards von MTV?
Ja, Wahnsinn.
Da haben sie das gespielt?
Ja.
Also das hat ja mehrere Facetten. Also, zunächst einmal hat es das Lied Rape Me, das war zwar noch nicht heraus, auf der In Utero, aber das hat es schon gegeben und da haben sie gesagt, sie wollen Rape Me spielen. Mhm. Und da sind die von MTV alle ganz, ganz narrisch geworden und gesagt, das darf auf keinen Fall sein und so weiter. Und das haben sie dann kurz angespült, bevor sie Lithium spielen, und dann spielen sie es aber doch nicht, also sozusagen einen Streich gespielt.
Nur Gitarre und Gesang, ganz kurz.
Dann nachher am Ende vom Lithium wirft er der Chris Novoselic, den Bass 10 Meter in die Höhe, ja, und er fliegt ihm am Schädel.
Volle Wäsche.
Dann,
der taumelt dann zur Seite so ein bisschen.
Der taumelt zur Seite, dann springt der Kurt Cobain ins Schlagzeug und der Dave Grohl schreit dann so ins Mikro: Axel, are you here? Axel. Da meint er den Axel Rose. Weil die haben sich vorher getroffen und die haben so einen Streit angefangen. Die Courtney Love hat den Axel Rose irgendwie beleidigt. Und der Axel Rose hat zum Kurt Cobain gesagt: Hey, tell your bitch to shut up. Und der Kurt Cobain hat sich zu Courtney Love gedreht und hat gesagt: Hey, bitch, shut up. und dann war der Axel Rose war damals mit dem Supermodel Stephanie Seymour zusammen. Und die hat die Courtney Love gefragt: Are you a model? Und sie gesagt: No, are you a brain surgeon?
Was eigentlich hier Crush beschreibt, oder?
Ja, ich auch ein bisschen lesen kann. Vielleicht sollte man was von Courtney Love spielen. Von
ja, habe ich auf meiner Liste. So habe ich auf meiner Liste.
Komm, ihre Band. Ja,
habe ich auf meiner Liste.
Courtney Love, was würdest du denn spielen?
Boah, das Lied, das auch am Tank Girl Soundtrack oben ist. Von Hole. Mir fällt der Titel nicht ein.
Drown Soda.
Drown Soda, genau so hieß es.
Nevermind hat schon einen besonderen Status in der Nirvana-Diskografie. Hast du auch was irgendwie mit Nevermind am Hut, oder ist das bei dir alles, ist Nirvana für dich so ein
Gesamt? Das Nevermind-Album, das habe ich immer so empfunden, ungefähr wie von Michael Jackson das Bad oder von Queen das Album mit Bohemian Rhapsody drauf. Also es gibt sehr wenige Pop-Alben, die wirklich so vom kommerziellen Grad her so sind wie Nevermind.
Aber im Guten oder im Negativen hast es du empfunden?
Wertfrei. Einfach so, wie ich es wahrnehme. Also, natürlich, mir haben die alle gefallen. Mhm. Also, sowohl das Queen-Album als auch das Michael Jackson-Album. Mhm. Als auch das Nirvana-Album.
Mhm. Hatte, glaube ich, sogar Michael Jackson von der ersten Stelle der US-Charts sozusagen verjagt. Ne? Also war eine große Geschichte. Ja, das glaube ich schon, ja.
Wir haben bis jetzt sehr wenige Frauen. Mhm.
Wir könnten, wenn man sagt, wir haben wenige Frauen gespielt bis jetzt, wir könnten eine Coverversion spielen von, ich glaube, ich bin fast Tori Amos.
Ich hätte noch eine Idee für eine Frau. Wir spielen Tori Amos und dann, wir könnten was spielen von der Band Bikini Kill.
Ja, super.
Weil es ist, ich habe gelesen, fast alle Lieder auf Nevermind sind ja so Liebeslieder oder Trennungslieder von Kurt Cobain zu einer gewissen Kobe Vail. Kobe Vail, und das war, glaube ich, die Schlagzeugerin von Bikini Kill. Mhm. Und mit der war er zusammen und die hat ihn dann verlassen oder die haben sich getrennt und ganz viele Lieder, die er da geschrieben hat in der Zeit, sind über sie. Mhm.
Die war wichtig in der Riot Girl-Bewegung. Mhm. Weißt du, was das hieß? Oder wisst ihr, was das hieß? Diese Riot Girl-Bewegung? Was wisst ihr?
Ja, ich weiß schon ein bisschen was. Mhm. Da gab es auch ein Buch, Lips, Tits, Hips, Power heißt das Buch, wo es viel um Riot Girls geht und auch um den Feminismus in der Populärkultur und Subkultur. Wo soll ich da jetzt anfangen?
Musikalisch war das...
Spiel mal lieber was von Slater Kinney.
Ist das jetzt auch noch? Also warte, jetzt Bikini Kill oder Slater Kinney oder Tori Amos? Wir können alle drei spielen. Du.
Ja, dann reden wir halt weniger. Lassen wir die Riot Girls sprechen. Es wäre sowieso vielleicht anmaßend, wenn wir da jetzt zu schlau über Feminismus reden, oder?
Ja, Männer können keine Feministen sein.
Sicher. Ja? Aber wenn nur drei Männer über Feminismus reden, ist es eine strange Veranstaltung.
Ja.
Spielen wir nur die Frauen. Ne?
Ja.
Tori Amos, dann Bikini Kill, wo eine Liebe von Kurt Cobain mitgespielt hat und Slater Kinney. Warum?
Weil die einfach super sind.
I'm worse at work. I do best in fullest guilt. I feel blessed. A little girl has always been and always will. Dangerous, here we are now. Entertain us, I feel stupid and contagious. Here we are now. Entertain us, yes.
Rebel girl, rebel girl.
Also Kurt Cobain hat ja sehr viel Kritik geübt, auch an diesen männlich dominierten Rockband-Szenen. Wenn man sich da zum Teil die Videos anschaut, Frauen waren ja meistens so Beiwerk im Bikini, die mit den Hintern dann gewackelt haben, und das hat er zutiefst kritisiert auch und auch in seinen Tagebüchern drüber geschrieben. Ja, auf der anderen Seite hat er dann so Lieder geschrieben wie Polly, das ja vom Text her relativ schwierig ist.
Das ist ein Lied über eine Vergewaltigung aus Sicht des Vergewaltigers, ja, kurz gesagt.
Genau, und da gab es dann auch entsprechend Nachahmungstäter, die dieses Lied gehört haben und wo sich Nirvana dann aber ausdrücklich distanziert hat davon, und ja, schwieriges Thema.
Naja, dieses Lied, finde ich, ist wie so ein, weiß ich nicht, also für mich war das immer ganz klar erkennbar, dass man sagt, das ist wie ein Film, ja. Aber klar, wenn man jetzt...
Das ist auch das literarische Ich, weil es ja immer heißt, Künstler müssen authentisch sein, oder wo ist da jetzt die Authentizität und so, wobei, also seit wann ist das so? Weil es gibt das literarische Ich, es heißt ja Musik und darstellende Kunst, die sich unterschiedlichster Techniken bedient, um einfach Dinge zur Sprache zu bringen. Und das muss man eben auch immer im Kontext oder im Schaffenskontext betrachten. Und wenn man sich jetzt als Rezipient nicht genau auskennt oder Journalist oder so, dann soll man doch... Um wieder zum Thema zurückzukommen, bitte die Künstler fragen, wie sie sich das gedacht haben oder was sie sich dabei gedacht haben. Obwohl Lou Reed wieder sagen wird, nein, das sage ich nicht.
Ja, aber ich finde gerade Polly, ich meine, das ist jetzt wirklich, ja, es ist deutlicher geht's ja nicht. Ja.
Ich will dich was fragen als Musiker. Also mir hat Nirvana geholfen, ganz stark geholfen beim Gitarre spielen lernen, weil es ja schon interessant ist, weil es ist ja alles relativ einfach zu spielen. Ja,
mit Bauer Chords kann man alles spielen, weil die Terz steht.
Erstens Bauer Chords. Also ich hab begonnen zu Gitarre spielen, glaube ich, da war ich 12, und meine ersten Gitarrenlehrbücher waren echt die Nevermind, also wirklich mit Tabulatur und Akkorden und so weiter und Text drunter und dann eben MTV Unplugged. Und das kann man alles relativ bald einmal spielen. Und das Arge, was mir bei Nirvana immer auffällt, ist, wie unglaublich soundlastig und das alles ist und welche Rolle der Effekt spielt. Also wenn wir gerade bei Nevermind waren, ich finde zum Beispiel...
Die sind dann immer im Refrain auf dem Verzerrer draufgetreten.
Und zum Beispiel Come As You Are ist eines der besten Gitarren-Solis aller Zeiten, wobei sie eigentlich Anti-Gitarren-Solis sind. Ne? Also wenn man schaut, 80er Jahre, und dann haben wir irgendwie Van Halen oder den Richie Sambora von Bonch, was auch immer. Ja? Das war alles so techniklastig. Ja? Und das war ja damals nicht lang her. Und dann kommen die, und du hast bei Come As You Are hast du im Prinzip ein Gitarren-Solo. Das ist die Gesangsmelodie mit irgendwelchen, ich kenne mich da nicht so aus, aber Chorus und Flanger und einmal links, einmal rechts. Ja. Und das hat einen unpackbaren Effekt. Also hat Nirvana dir irgendwas an Soundtechnik beigebracht oder an
Das mit dem Flanger, das haben die ja von Pink Floyd geflattert, glaube ich. Aber ich glaube schon, dass man bei Nirvana was übers lernen kann, einfache Songs zu schreiben. Also so eine Hexerei war das, glaube ich, nicht. Also viele der Lieder sind relativ ähnlich gestrickt. In der Strophe geht es immer relativ ruhig dahin. Im Refrain steigst dann halt aufs Kassel und es wird dann wild. Und dann gibt es halt was zum Mitsingen wie yeah, 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 yeah. Und ja.
Ich finde, einer der größten Verdienste ist, die haben es irgendwie die Perspektive gegeben, dass man auch zu dritt schon eine Band begründen kann. Mhm. Weil, ich meine, hat immer wieder Bands gegeben, wo jetzt nur drei Leute sind, aber die haben irgendwie so gezeigt, das kann zu dritt schon ziemlich voll klingen, und wenn du sagst, du willst selber jetzt eine Band starten, dann ist das doch irgendwie einfacher, wenn du sagst, wir brauchen jetzt nur ein Schlagzeug, ein Bass und eine Gitarre und jetzt nicht mehr. Mhm. Ich finde, sie haben auch einen super Sound gemacht, dass sie zu dritt waren, weil es hat ja da, glaube ich, zum Schluss schon dieser Pat Smear mitgespielt bei Unplugged, aber so diese großen Live-Geschichten, da waren es wirklich nur zu dritt, oder?
Zu dritt, ja. Mhm. Auf Platte hast du schon quasi dann irgendwie beim Soli drunter in der E-Gitarre, die das Ganze irgendwie breiter macht. Ja.
Ja, aber wenn man sich die Live, also nicht die Unplugged-Live-Alben, sondern die verstärkten Live-Alben anhört, das ist echt ein ziemlich satter Sound für das, dass die zu dritt sind.
Fehlt nicht viel, ne, wenn der quasi Anti-Solo spielt. Ne? Das stimmt schon, ja. Ich würde gerne ein Lied, also mein nächstes Lied wäre die B-Seite von Smells Like Teen Spirit. Erstens, weil ich gern gescheit daherrede und zweitens, weil ich das sehr leibend finde. Das ist das letzte Lied auf der Compilation, auf dem Compilation-Album Incesticide. Aneurysm. Warum finde ich das gut? Ich habe gelesen, das war die erste Session mit Dave Grohl. Also zum ersten Mal, dass er aufgenommen wurde mit Nirvana gemeinsam. Und das ist für mich irgendwie so oder eine weitere Geburtsstunde von Grunge oder was Grunge ausmacht, weil da wirklich, da baut sich was auf über eine Minute, wird extrem lauter, wird kakophonisch und dann kommt so ein wirklich leibender Rhythmuswechsel, es wird ein bisschen verlangsamt. Und dann singt der Kurt Cobain, come on over, let's do the twist. Und da ist dann so ein Rhythmuswechsel, der irgendwie alles, was davor aufgebaut wird, zerstört. Das ist vielleicht auch so ein typischer Nirvana-Moment, dass man was aufbaut, schön macht und dann irgendwie reinschlagt und alles wird neu geschaffen. Deswegen wünsche ich mir jetzt von Nirvana Aneurysm.
Das war auch für diese Dame von Bikini Kill.
Also?
Da singt er nämlich I love you so much, it makes me sick. Mhm. Weil er war immer, wenn er die gesehen hat, so nervös. Und dann musste er sich manchmal übergeben vor nervöser Liebe. Mhm.
Aneurysm war, habe ich gelesen, bis 92 auf jeder Setlist drauf. Also Nirvana Live war immer inklusive Aneurysm und ich glaube, es ist ein relativ unbekanntes Lied. Auch ein Grund, warum ich es gerne anhören würde.
Du warst so lieb, du hast das ist ganz was Besonderes, das erste Lied jetzt, was in einer unserer Episoden, für eine unserer Episoden eingesungen wurde live, nämlich du hast für uns ein Nirvana-Lied gesungen, nämlich Something in the Way.
Das ist richtig. Heute nach dem Aufstehen.
Ja, du hast gesagt, du warst irgendwie anders drauf als jetzt.
Bevor ich noch mich in die Morgentoilette und zum Kaffee begeben habe.
Dass du in der Früh was... Ich habe mal von einem Schriftsteller gehört, der gesagt hat, am liebsten liest er gleich nach dem Aufstehen oder kurz vorm Einschlafen, weil das sind irgendwie dann die pursten Momente.
Ich träume auch manchmal Musik. Ich hatte mal einen Traum, wo mir dann Björk ein Bläserarrangement erklärt hat und ich bin aufgewacht und habe es dann aufgeschrieben. Oder der letzte Musiktraum, den ich hatte, da habe ich von einer Frau geträumt, die sah so aus, ein bisschen wie Lotte Lenya in den 30ern und ist auf einem großen Weinfass gesessen und hat gesungen, die hat Gitarre gespielt und dazu gesungen, ich fühle mich so, wie du es werden willst, auch wenn du dabei dein Glück verspielst. Und die Melodie und die Akkorde habe ich schnell aufgeschrieben und den Text und dann habe ich mich wieder hingelegt und weitergeschlafen. Also,
du weißt, welches Lied so entstanden ist?
Nein.
I Can't Get No Satisfaction von den Rolling Stones.
Ah, okay. Und Scrambled Eggs von den Beatles.
Ah,
okay. Kennst du Scrambled Eggs von den Beatles?
Yesterday.
Das heißt, die dürfen auch das Schlafzimmer von der Steuer abschreiben.
Weil sowieso.
Als Arbeitszimmer. Sehr gut. Und die Bettwäsche zu 30%.
Du hast Something in the Way eingespielt und da wird gesungen werden, so viel darf ich schon verraten, Underneath the Bridge. Und der Kurt Cobain, der macht mal erzählt, und da würde ich jetzt gerne unsere Quizfrage machen für die zwei Karten zum
Kurt Cobain Tribute. Ja, am 5. April.
Das ist jetzt schon ein bisschen eine schwere Frage. Und zwar, in diesem Lied deutet an Kurt Cobain, dass er manchmal unter der Brücke schlafen musste, was er manchmal auch so erzählt hat in Interviews, was wahrscheinlich aber nie gestimmt hat. Obwohl er manchmal so mehr oder weniger obdachlos war, unter der Brücke hat er wahrscheinlich nie geschlafen, aber in dem Lied tut er so, als ob er es gemacht hätte. Lyrisches Ich, wir hatten es schon. Jetzt ist die Frage, er kommt aus Aberdeen in Washington, Bundesstaat Washington. Wie heißt dieser Fluss, der durch Aberdeen geflossen ist? Derjenige, der uns das beantworten kann und dann unsere als Post hinterlässt auf unserer Podcast-Seite, der ihm würden wir dann zwei Eintrittskarten für dieses Cobain-Tribute geben.
Im U4. Dort, U4. Wo Nirvana im Jahr 1989 eins ihrer wenigen Österreich-Konzerte gegeben haben.
Ist diese Frage noch im Sinn oder zu schwer?
Nein, ich finde es gut.
Man muss ja, wenn man es nicht weiß, schaut man halt nach, wo Aberdeen
ja, Washington liegt. Man kann auch die KI fragen,
ja.
Den ChatGPT.
Es gibt auch ein Nirvana Live-Album, das heißt From the Muddy Banks, von den matschigen Ufern des Flusses.
Punkti.
Gut. Also hier haben wir eröffnet. Und jetzt,
die Themse war es nicht.
Es war nicht die Themse, es war auch nicht die schöne blaue Donau. Und jetzt kommt... Something in the Way.
Von
David Hebenstreit, aka Sir Tralala.
Something in a way, Indiana, miles I've traveled have all become my bed. I'm living above ground, the dripping from the ceiling, and it's okay. Don't have any feelings. Something in the way.
Frage, was wäre anders, wenn es Nirvana nicht gegeben hätte?
Du hättest diese Frage ans Publikum stellen sollen. Wir müssen jetzt umdisponieren. Wir stellen jetzt dem Publikum die Frage, was wäre anders gewesen oder geworden, wenn es Nirvana nicht gegeben hätte? Und die beste Antwort,
das ist noch
gewinnt
besser.
Zwei Karten.
Weil dann ist es nicht so ein, wer ist der Schnellste, sondern wer macht die beste Antwort.
Und wir entscheiden total subjektiv.
Moment, dann könnte man aber zwei Fragen stellen. Die möchte ich hier zur Diskussion stellen. Was wäre, wenn es Nirvana nicht gegeben hätte? Zweitens, was wäre passiert, wenn Cobain noch leben würde?
Und dritte Frage, was wäre passiert, wenn Courtney Love nicht gegeben hätte?
Alles gleich.
Das ist die Frage, ne?
Wieso ist das die Frage? Du meinst, weil sie einen Killer engagiert hat, der einen umbringen hätte sollen, oder was?
Naja, genau. Ne?
Nein, ich glaube, das Oeuvre von Kurt Cobain wäre ohne Courtney Love ziemlich gleich gewesen.
Was vielleicht wäre er sogar noch früher gestorben.
Glaube ich auch, ja. Weil Courtney Love hat ihn, glaube ich, 5 oder 6 Mal reanimiert.
Ja, und vielleicht wäre auch John Lennon früher gestorben, wenn es Yoko Ono nicht gegeben hätte. Vielleicht muss man sich das mal so die Frage stellen.
Na, jedenfalls, also bei Courtney Love ist es amtlich. Ja? Die hatte schon richtige Routine, wie sie ihn wieder ins Leben zurückholt. Mhm. Weil Kurt Cobain hat, glaube ich, ich kenne mich nicht aus mit Heroinkonsum, aber der hat echt ordentliche Mengen verdrückt, was man so
Adrenalinspritze
sagt.
Adrenalinspritze ins Herz rein, glaube ich.
Das heißt, die hat ihn, glaube ich, nicht zugrunde gerichtet, sondern eher 5 bis 6 Mal geboren oder zum Leben erweckt.
Mhm. Jetzt müsste man noch ein Courtney Love-Lied spielen.
Ich möchte noch jetzt etwas für die Courtney Love ins Treffen führen. Kurt Cobain hat in seinem Abschiedsbrief, der ja eigentlich sehr strange ist, du hast seine Tagebücher und so weiter gelesen.
Ja.
Ich finde, die habe ich nicht gelesen, aber der Abschiedsbrief ist komisch, weil sich der so sehr an die Fans wendet. Also
Cobain schreibt ja schon relativ am Anfang, soweit ich mich erinnern kann, seiner Tagebücher, dass auch seine Tagebücher möglicherweise ein wenig inszeniert sein könnten, so wie alles, was er macht. Also mit dem hat er auch sehr gehadert. Ja, und das ist immer dieses Schicksal des Entertainers, der sich ausverkauft und sein inneres Seelenleben entblößt und in die Öffentlichkeit stellt.
Ja, und auch dieser Abschiedsbrief, der liest sich ja fast wie so ein ziemlich durchdachtes Pressestatement. Also da sitzt schon jeder Satz. Also das ist nicht wirklich wirr, sondern das schreibt jemand, dem das irgendwie, hat man das Gefühl, wichtig ist, wie das so ankommen wird in der Öffentlichkeit, das, was er da schreibt. Und der letzte Satz ist jedenfalls, it's better to burn out than to fade away.
Neil Young.
My hey, hey.
Hey, Hey, My, My.
Und da hat die Courtney Love, als sie diesen Brief vorgelesen hat für die Fans, hat gesagt, Achtung Leute, das ist jetzt ein kompletter Blödsinn, was jetzt kommt. It's better to burn out than to fade away. Mhm. Ist schon ein blöder Spruch eigentlich.
Naja, sicher.
Ja, finde ich auch. Ich bin immer für in Würde altern. Also bis so 35 soll man sich aufführen und dann halt bereuen. Nein, man muss nicht mal bereuen, aber schauen, dass man die Kurve noch kriegt.
Ja, und jetzt fade away.
Würdevolle Alter. Ist,
ja. Es gibt ja auch diese Textzeile vom Osman Kurte, ne? In diesem Alt und Grau, mit dir möchte ich blatt und alt werden.
Ja,
naja,
das ist fade away, ne?
Ja, aber alt, unterstrichen, ne? Also vor allem mal alt. Das Blatt ist halt dann nur so die Würze des Ganzen, aber
von ja. Mal alt. Ne? Aber die Courtney Love hat das damals, als dieser Abschiedsbrief geschrieben wurde, war sie noch jung, die hat damals schon erkannt gehabt, dass das eine blöde Aussage ist und hat das auch irgendwie öffentlich gesagt. Dafür gehört ihr Credit und da spielen wir jetzt was von ihr. Mhm. Aber wir haben ja schon was gespielt von ihr.
Ja, macht ja nichts.
Das ist vom Tanker.
Aber um ihren Namen jetzt komplett reinzuwaschen, tun wir noch was.
Du wolltest Tanz spielen, ja, Lukas. Ich kann mich erinnern an einen Film, da war ich Student, das muss gewesen sein, 2006, 2007. Der kam in das TU-Kino und da ging es wirklich darum, zu beweisen, dass die Courtney Love irgendwie einen Killer angeheuert hat. Also wirklich, das war so aufgezogen.
Der Film heißt Kurt und Courtney,
glaube ich. Ja, genau. Und da geht es nur, das ist nur die Beweislage dessen, dass das eben genauso war, dass die Courtney an allem schuld ist. Und ich habe das damals schon irgendwie
arg gefunden. Die TU, ne? Ist ja voll, also, mit toxischer Männlichkeit, oder?
Ja, also furchtbar. Also ich habe mir den auch angeschaut, aber es hat mich eigentlich, in Wirklichkeit hat es mich eher angeekelt. Und man muss auch dazu sagen, dass die Courtney Love ja davor schon mit Hole, glaube ich, relativ erfolgreich war. Die war ja Künstlerin. Das ist ja nicht so, dass die irgendwie jetzt das Anhängsel von Kurt Cobain war und so weiter. Die hat schon was drauf. Ne? Und was ich wirklich liebe, ist die Platte Celebrity Skin. Vor allem das Lied Malibu. Das hat wenig mit Nirvana zu tun oder wenig mit Grunge. Das ist, finde ich, so eine echte Pop-Hymne. Mit wunderschönen Strophen, Refrains, da baut sich alles super auf und es besingt eben ein gutes Lebensgefühl.
Zurück zu unserem Gewinnspiel. Das ist ja eigentlich das Wichtigste an dieser Episode. Wir fragen nicht mehr nach dem Fluss, der durch Aberdeen geht, denn der hieß dieser Fluss
Wishka,
glaube ich.
Hm?
From the Money Banks to Wishka. Hm? Das heißt, die Fragen jetzt, um diese zwei Eintrittskarten zu gewinnen, ist...
Was wäre geworden, wenn es Nirvana nicht gegeben hätte?
Okay. Die beste Antwort bekommt zwei Eintrittskarten.
Fürs Kurt Cobain-Tribute.
Und vielleicht auch Shake Hands mit den Artists beim
ja,
Tribute.
Sicher. Ja, klar.
Backstage.
Und
kurz Hand geben und Selfie.
Und ein Bier.
Kannst du das dann organisieren?
Ja, sicher.
Okay.
Wenn ich nicht selber schon irgendwo... Ja, aber das machen wir. Das schreiben wir dann auf die...
Ja, und wer ist die Jury? Die Jury, das dürfen wir das dir übergeben, die Jury an sich, die Auswertung der ganzen...
Das schreit nach Handball. Arbeit, oder?
Ja,
ja, das machen wir gemeinsam.
Es wird, glaube ich, eher überschaubar sein. Na gut, das ist ja amtlich jetzt. Okay. Ja, hiermit ist dieses Gewinnspiel eröffnet. Spielen wir jetzt noch Tribute-Songs für Cobain?
In Utero würde ich schon gerne. In Utero müssen wir schon.
Ah ja, okay, also letzte Runde.
Letzte Runde ist das Album In Utero von 1993. Das war, wenn ich ehrlich bin, mein Zugriff zu Nirvana, weil das habe ich irgendwie mehr mitbekommen in der Zeit als eigentlich Nevermind. Also Nevermind war 91 und In Utero war 93. Und ich habe mir das wirklich gekauft am Tag der Erscheinung. Mich hat es weggeblasen. Also ich bin großer In Utero-Fan, weil ich es interessant finde, also es wird immer so beschrieben, als würden Nirvana da ihren Status als Megaseller mit Nevermind bewusst zerstören, kaputt machen, weil da irgendwie alles übersteuert ist, die Gitarren alles wegfegen und der Gesang ist nicht so präsent, der ist so in die Musik reingepresst und es wirkt alles ein bisschen chaotisch, kaputt. Und das war eigentlich mein Nirvana-Moment. Also das Kaufen der CD In Utero 93, eine Megaplatte. Also ist für mich eine der Top 10 Platten of all time. Ich finde In Utero von vorn bis hinten wirklich gelungen. Und ich würde gerne ein Lied spielen von der Platte In Utero, nämlich den Opener der Platte, Serve the Servants. Ein Megasong. Für mich ein Megasong. Warum genau das kann man halt bei Nirvana oft nicht beschreiben, warum mich das so catcht ist, gibt es vielleicht viele Gründe, aber ich finde schon mal, das Intro ist ein Hammer. Du hast da irgendwie, du hörst irgendwie diesen ersten Akkord. Es gibt ja Abhandlungen, zum Beispiel über den Song A Hard Day's Night von den Beatles. Ja? Da gibt es diesen ersten Akkord. Been a hard day's night. Und Horden von Musikern haben sich überlegt, was ist das für ein Akkord, was ist das? Also man kann nicht sagen E7 oder A-Moll, H-Moll 7. Das ist ein Akkord, den es nicht gibt. Und Nirvana machen, also es gibt ja von Kurt Cobain diverse Aussagen, dass die Beatles irgendwie so eine Art von Idol waren für ihn oder irgendwie, dass er denen nachgeeifert hat. War großer Beatles-Fan. Und auf diesem Lied, auf dem Serve the Servants, ist es genauso. Also es beginnt mit einem Akkord, den man bis heute nicht reproduzieren kann, weil sie spielen definitiv falsch. Das ist der erste Akkord auf der Platte. Dann kommt ein Hammer Drum-Fill in. Ganz kurz, aber das legt irgendwie halt den Weg oder deutet die Strecke an für den Rest des Songs. Bis heute, wenn ich es höre, kriege ich Goosebumps. Wahnsinnig. Dann hast du noch diese diversen biografischen Anspielungen, wo Kurt Cobain singt da, wie singt er? I never had a...
wanted a father.
No, I don't have a dad.
I don't have a father, I only had a dad.
Genau, wo glaube ich auch irgendwie hat, also ich bin jetzt wieder der Psychologe, der sich von außen anmaßt, da was zu interpretieren, aber da gibt es ja so die Geschichten an sich, ne? Also der Vater, der nie als der wollte, dass er Sportler wird und wollten irgendwie in irgendeine Richtung irgendwie trimmen und so weiter und Kurt Cobain war das irgendwie nicht und im Endeffekt halt dann er hatte den Vater nicht, den er vielleicht brauchte, ne? Und da ist viel drin in dem Lied, ne? Auch mit der Gitarre an sich, mit der Gitarrenmelodie, super Nummer bis heute. Serve the Servants.
Bye.
mit diesem Lied haben Nirvana ja den Dilettantismus mächtig gemacht, quasi, oder? Das sage ich jetzt deshalb, weil es gibt noch einen Künstler, den ich gern spielen würde. Und bei irgendeiner Preisverleihung hatte Kurt Cobain ein T-Shirt von ihm an. Und zwar ist das der Daniel Johnston. Und der hat ein Lied gemacht, das heißt Sorry Entertainer. Mit dem habe ich früher oft meine eigenen Shows eröffnet auch und dann meine Hosen runtergelassen und dem Publikum meinen nackten Arsch ins Gesicht gehalten, einfach um mich zu befreien aus der Knechtschaft von 15 Jahren Geigeunterricht am Konservatorium. Und das hat sehr gut getan auch.
Das hat er beim Unplugged-Konzert angehabt, das Daniel Johnston war wahrscheinlich.
Ja.
Du, was ja. Ist, also ich kenne ein paar Lieder von Daniel Johnston, ich habe mal so einen Live-Mitschnitt gehört. Was hat der, hat der ein Handicap gehabt oder was hat es mit dem auf sich? Naja,
dem wurde, der war auch psychisch krank, aber dem wurde eine, ich glaube, Schizophrenie diagnostiziert. Damals und
das dann trotzdem, konnte trotzdem noch auftreten?
Ja, bis zum Ende. Ich habe ihn mal in der Arena gesehen. Da war schon. Es gibt auch einen Dokumentarfilm über ihn.
The Devil and
Daniel Johnston. Ja. Puh, da tut sich jetzt ein neues Universum auf. Ich weiß jetzt gar nicht, wo ich anfangen soll. Aber.
Also du bist ein Daniel Johnston-Fan?
Ja, ich mag ihn sehr gern, auch die Lieder.
Der ist vor nicht alle. Kurzem gestorben, oder?
Ja, vor ein paar Jahren, oder? Glaube
ich. War der eines natürlichen Todes gestorben? Oder?
Ja, aber es ist schon natürlich,
naja, stimmt,
beim Sterben. Hm.
Naja, Sterben an sich ist sehr natürlich.
Das war eher, das war nur Akustik, Gitarre und Gesang. Das war eher, also so
ja, er hat auch mit Melodika und so Zeug rumgetan, sehr viel mit Kassettenrekorder aufgenommen. Ich glaube auch mit Mehrspurrekorder. Er dürfte irgendwo in einem Burgerladen gearbeitet haben und er hat sehr, sehr viel Musik produziert. Mhm. Am besten ist, man hört sich selbst.
Wie war noch einmal das Lied, was du jetzt hören wolltest?
Sorry Entertainer.
Sorry Entertainer. Und das hast du auch immer. Also war das so ein Intro bei dir und das ist gelaufen oder ja, hast du selber gespielt?
Nein, ich habe es vom Band gespielt und halt mich entäußert.
Dein Gesäß. Also,
dem Publikum mal zu
erklären. Wie waren die Reaktionen waren darauf?
Nein, das war meistens ein Kunstkontext.
War das nur dann so ein Pinsel oder hast du da deine präsentiert?
Na, so arg dann wieder nicht.
Okay.
mein ganz Innerstes muss auch nicht jeder kennenlernen. Aber es war auch sehr befreiend, weil ich hatte früher oft Bühnenangst und wenn man so seine Konzerte beginnt, dann braucht man sich nachher nicht mehr zu fürchten.
Gleich noch ein Lied anschließen, nämlich von den Stinky Puffs. Es gab ja auch eine Menge, als Cobain dann tot war, wurden eine Menge Tribute-Lieder geschrieben. Neil Young hat eins geschrieben, Patti Smith hat eins geschrieben, die Red Hot Chili Peppers haben eins geschrieben, Pearl Jam hat eins geschrieben, R.E.M. Und dann hat auch die Band die Stinky Puffs geschrieben, eins geschrieben und auch gespielt. Das ist die Band von einem 10-jährigen Jungen, der ein Freund von Cobain war. Der hatte eine Band, die Stinky Puffs, und die haben sich immer ausgemacht, dass die irgendwann mal gemeinsam auftreten. Das wurde dann aber nichts mehr. Und das war dann sozusagen ein Nachruf, und das heißt dann I'll Love You Anyways. Und da singt eben dieser 10-Jährige zum Kurt, den er persönlich gekannt hat, dass das schade ist, dass das nichts mehr wird mit dem Konzert, aber dass er ihn noch mag. Und das ist auch so ein bisschen im Spirit von Daniel Johnson.
This is a song I did about when Kurt died. And it's called I Love You Anyway.
Eine Sache anfügen zu In Utero. Ich habe das heute entdeckt, zufällig, weil ich wollte das die Platte mitnehmen. Und da steht in den Credits Thank You Too, und dann steht da unter anderem Patrick Süßkind.
Mhm. Das Papa,
genau. Weil es gibt auch Interviews mit Kurt Cobain, wo er sagt, er hat das 10-mal gelesen, das Buch.
Ah, da schließt sich der Bogen wieder zu dem Lied von
Teen Spirit. Genau, ja, Teen Spirit, Parfait und so weiter. Also Gerüche dürften eine Rolle spielen.
Moment. Sandler's Apprentice.
Ja.
Das ist eine Vertonung dieses Buches.
Genau. Und das war, glaube ich, sein Lieblings... Genau, ja.
Unser Gast Sir Tralala hat eine Band produziert namens
Captain Knife.
Ich habe hier eine Platte in der Hand, da steht 94-100, das heißt das 94. von 100 Exemplaren.
Ja, also 2013 ist das erschienen.
2013, mega rare.
Captain Knife heißt die Band, und die haben auch damals bei dem Kurt Cobain Tribute gespielt, wo auch Wanda aufgetreten sind und Voodoo Jürgens. Und leider ist der Bassist und Sänger, einer von den beiden Sängern, verstorben vor einigen Jahren. Der Sascha, ein guter Freund und wilder Hund auch. Ja, leider viel zu früh. Und ja.
Naja, das ist dann der Abschluss, würde ich mal sagen, oder?
Ja, und das Gute beim Sascha, weil er hat gesagt, scheißt euch nix, traut euch, macht's einfach und das geht alles und macht's und scheißt euch nix.
Müssen wir, glaube ich,
das fand ich immer so schön.
Die Band nochmal erwähnen. Captain Knife mit, wie heißt die Nummer von Ihnen?
Also Sandless Apprentice.
Ach so, ich habe gerade das irgendwie umbenannt.
Das ist
also, ich glaube, wir könnten
Patrick Süßkind,
wir könnten Kurt Cobain kein schöneres Geschenk machen, als wenn wir jetzt ein Lied spielen von jemandem, der das so gesagt hat. Scheiß euch nichts, macht's immer. Sir, vielen Dank.
Danke, dass ihr in meiner Küche wart. Wenn ich gewusst hätte, dass ihr bei Batch Moser früher gespielt habt, wäre ich urnervös gewesen.
Ob wir das jetzt cutten? Ob wir das cutten sollen?
Na, lass es drin, bitte.
Was hättest du uns dann kredenzt zu Speis und Trank?
Naja, ihr wolltet ja nichts essen. Ich hätte euch eher einen Lachs angeboten.
Ich war schon beim Mackie.
Na gut, danke. Es war,
vielen Dank.
Es war, wir sind, die Playlist, die wir jetzt haben, ist anders, als wir ursprünglich gedacht hätten. Und nicht vergessen aufs Gewinnspiel. Und wir sehen uns am 5. April, das ist nämlich der 30. Todestag von Kurt Cobain im U4.
Cool.
Dankeschön.
Bis dann. Danke. Ciao. Bis bald.